Du kennst das bestimmt. Du stehst morgens in der Küche, drückst einen Knopf am Kaffeevollautomaten und, naja, du erwartest einfach, dass das dunkle, heiße Getränk in der Tasse funktioniert.
Absolut, das ist so eine Erwartung von absoluter Berechenbarkeit.
Genau, wie beim Lichtschalter, ne? Knopf drücken, die Maschine surrt, der Kaffee fließt und der Tag beginnt.
Mhm. Bis es einem dann irgendwann nicht mehr reicht.
Richtig. Aber dann, sei es aus purer Neugierde oder weil dir dieser, ich sag mal, flache, wässrige Geschmack nicht mehr reicht, betrittst du plötzlich diesen riesigen Kaninchenbau der echten Espresso-Zubereitung.
Oh ja. Und der ist tief.
Und wie? Und plötzlich stehst du vor irgendwelchen Mühlen, bodenlosen Siebträgern, Feinwagen und hast gefühlt 10.000 physikalische Variablen vor dir.
Aus dem simplen Morgenritual wird dann ganz schnell ein wissenschaftliches Experiment.
Das oft genug in einer richtig sauren oder bitteren Enttäuschung endet. Und genau deshalb machen wir heute diesen Deep Dive. Wir haben hier einen massiven Stapel an Kaffeewissenschafts-PDFs, Barista-Studien und wirklich tiefgehenden physikalischen Analysen zur Extraktion vor uns liegen.
Wenn ich mich hier so umschaue, mit den ganzen technischen Schnittzeichnungen von Espressomaschinen und deinen glänzenden Barista-Werkzeugen im Hintergrund, das sieht schon sehr nach Labor aus.
Ja, das Setup steht und wir dröseln das heute alles auf. Keine Überforderung, sondern pure, anwendbare Wissenschaft. Wir schauen uns an, warum manche Espressi diese himmlische, sirupartige Süße haben, während andere so ungenießbar sauer sind, dass sich dir wirklich alles im Gesicht zusammenzieht.
Und wir werden auch klären, wie ein eigentlich ganz unscheinbares Werkzeug, der sogenannte Distributor, den kompletten Unterschied machen kann.
Genau. Aber bevor wir uns den chemischen Prozessen der Extraktion widmen, müssen wir ja eigentlich erstmal verstehen, wo das Ganze überhaupt stattfindet.
Richtig. Die traditionelle italienische Schule spricht da immer von den sogenannten 4M, die zwingend zusammenspielen müssen.
Okay, was sind die 4M?
Das ist einmal Micella, also die Bohnenmischung, dann Macinatura, die Mahlung, Mano, die Hand des Baristas und Macchina, die Maschine.
Ah, also alles fängt unweigerlich bei der Hardware an.
Genau. Und da zeigt die Physik in unseren Quellen auch schonungslos auf, warum viele Heimbaristas am Anfang so frustriert sind.
Ja, das ist mir beim Lesen dieser Thermodynamikanalysen auch massiv aufgefallen. Also der Markt teilt sich für uns zu Hause ja grob in zwei Welten auf, richtig?
Mhm, grob gesagt, ja.
Einmal die Thermoblockmaschinen und dann die Boilermaschinen. Der Thermoblock ist ja so der absolute Standard für den Einstieg.
Ja, weil sie eben oft unter 500 Euro kosten. Das Prinzip dahinter ist eigentlich faszinierend simpel.
Wie genau funktioniert das? Das ist doch quasi wie so ein Durchlauferhitzer, oder?
Genau. Man hat einen massiven Aluminium- oder Edelstahlblock, in den ein spiralförmiges Rohr gefräst ist. Und direkt daneben liegt ein starker Heizstab.
Okay.
Das kalte Wasser aus dem Tank wird dann durch dieses Labyrinth geschossen und heizt sich im Vorbeifließen auf. Der gigantische Vorteil im Alltag ist halt, nach 2 bis 3 Minuten ist das Ding auf Betriebstemperatur.
Das ist morgens natürlich Gold wert. Aber es gibt da einen Haken, ne?
Und was für ein... Der Haken ist die thermische Stabilität während des eigentlichen Brühvorgangs.
Okay, erklär mal.
Also stell dir vor, du schickst eiskaltes Wasser aus dem Tank in diesen winzigen, erhitzten Block. Das Metall kühlt in dem Moment schlagartig ab.
Ah, logisch.
Der Thermostat merkt das dann, feuert den Heizstab sofort an, die Temperatur schießt wieder nach oben und das ist das Problem, überschießt oft den Zielwert.
Das heißt, ich bekomme eine Temperaturkurve, die aussieht wie eine Achterbahn?
Exakt. Und Kaffee reagiert extrem sensibel auf Temperatur. Da entscheiden schon 1-2 Grad Schwankungen im Brühwasser darüber, ob du bestimmte feine Säuren oder eben unangenehme Bitterstoffe aus der Bohne löst.
Verstehe. Also ist der Thermoblock im Grunde wie so ein wendiger Sprinter? Er legt sofort los, ist blitzschnell auf der Strecke, kommt aber unter Last irgendwie völlig aus dem Rhythmus?
Das ist eine sehr gute Analogie, ja. Und wenn du dann noch Milch aufschäumen willst, wird es richtig wild. Weil die Pumpe das Wasser nur stoßweise in den Block schießen kann, um diesen Dampf zu erzeugen.
Okay, und auf der anderen Seite haben wir dann die Boilermaschinen, also die Einkreiser, Zweikreiser, Dual-Boiler. Die setzen ja auf ein völlig anderes Prinzip.
Richtig. Da sind wir dann beim Marathonläufer, um bei deinem Bild zu bleiben. Da wartet ein massiver Kessel mit 1 oder sogar 2 Litern Wasser, der komplett durchgeheizt ist.
Das dauert dann aber ewig, oder?
Ja, das ist der Nachteil. Der Boiler braucht durch seine enorme thermische Masse gerne mal 15 bis 20 Minuten, bis er wirklich durchgewärmt ist.
Also definitiv nichts für den superschnellen Kaffee auf dem Sprung, wenn man es eilig hat.
Eher nicht, nein. Aber wenn er einmal läuft, dann liefert er unerbittlich konstant ab. Wenn du da kaltes Wasser in diesen großen Kessel pumpst, beeindruckt das die 2 Liter kochendes Wasser fast überhaupt nicht.
Die Temperatur an der Brühgruppe bleibt also eisern konstant.
Genau. Die thermische Stabilität des Boilers ist wirklich der Schlüssel hier. Wer absolute Reproduzierbarkeit will, landet irgendwann beim Boiler.
Aber wir wollen die Leute mit Thermoblocks jetzt nicht entmutigen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das Wissen um diese Physik hilft uns ja auch beim Thermoblock. Wenn du weißt, dass er diese Temperaturschwankungen hat, lernst du zum Beispiel, ihn vor dem Bezug einmal kurz durchzuspülen. Das nennt man Temperatursurfing, um das System ein bisschen zu stabilisieren.
Okay, gut zu wissen. Aber, und das ist jetzt ein ganz großes Aber, selbst die teuerste, temperaturstabilste Maschine mit dem dicksten Boiler nutzt dir absolut gar nichts, wenn das letzte der 4 M's versagt.
Oh ja. La mano. Das handwerkliche Geschick.
Genau. Das Wasser darf im Siebträger ja nicht auf Chaos treffen. Und damit sind wir bei der Vorbereitung, dem sogenannten Pack Prep.
Ein extrem wichtiges Thema.
Mich hat das beim Lesen fast schon umgehauen, wie viel Fehlerpotenzial allein in der Geometrie des Siebs steckt. Die meisten Maschinen kommen ja mit einem Einer-Sieb für einen Espresso und einem Zweier-Sieb für einen Doppelten nach Hause.
Und die Literatur ist sich hier völlig einig.
Ja, das Einer-Sieb ist wohl eine absolute physikalische Fehlkonstruktion, oder?
Es ist ein geometrischer Albtraum. Um diese geringe Menge von etwa 7 bis 9 Gramm Kaffee überhaupt im Siebträger unterzubringen, ist das Einer-Sieb trichterförmig gebaut. Es fällt nach unten hin steil ab.
Okay, und was passiert dann, wenn das Wasser da drauf trifft?
Wenn das Wasser da mit 9 Bar Druck, was übrigens etwa 130 PSI entspricht, also einer massiven Gewalt, auf diesen Trichter trifft, rutscht es an den schrägen Wänden quasi ab und konzentriert sich komplett in der Mitte.
Ah, das heißt, ich bekomme in der Mitte eine totale Überextraktion und die Ränder bleiben fast unberührt.
Exakt. Deswegen arbeiten Profis auch fast ausschließlich mit dem Doppelsieb.
Weil das gerade vertikale Wände hat.
Richtig. Da drückt das Wasser gleichmäßig wie ein Stempel von oben nach unten durch.
Okay, also wir merken uns, für den Heimgebrauch nehmen wir zwingend das Doppelsieb. Und dann?
Die Quellen geben mir eine ziemlich exakte Liste an Vorbereitungsschritten vor.
Genau.
Schritt 1. Menge und Mahlen. Wir füllen frisch gemahlenen Kaffee ein. Ein guter Startwert für dieses Doppelsieb sind 17 bis 18 Gramm.
Das muss man auch wirklich abwägen, ne?
Unbedingt. Eine Feinwaage ist Pflicht. Und ab hier beginnt eigentlich schon ein Kampf gegen die Natur des Wassers.
Wie meinst du das?
Naja, Wasser ist extrem faul. Es sucht sich immer wirklich ausnahmslos den Weg des geringsten Widerstands. Wenn du das Kaffeemehl aus der Mühle einfach nur in Sieb fallen lässt, hast du da einen unregelmäßigen Berg.
Ja, das sieht dann meistens aus wie so ein kleiner Vulkan.
Genau. Und in diesem Berg gibt es extrem dichte Stellen, weil das Kaffeemehl durch die statische Aufladung in der Mühle winzige Klümpchen gebildet hat.
Ah, okay. Und diese Klümpchen sind dann ein Problem.
Riesig. Diese Mikrobulder sind wie kleine Felsen in einem Flussbett. Das Wasser weicht ihnen aus.
Und um diese Felsen zu sprengen, taucht in den Analysen immer wieder der 2. Schritt auf. Das Leveling oder auch das Verteilen mit einem WDT-Tool.
Richtig, das Wise Distribution Technique Tool.
Ich gebe ehrlich zu, ich dachte früher immer, das wäre reines Hipster-Zubehör. Also das ist ja im Grunde nur ein kleiner Griff mit so ein paar feinen Akupunkturnadeln dran, mit dem man dann etwas wichtigtuerisch im Kaffee herumrührt.
Ja, das sieht vielleicht für Außenstehende seltsam aus. Aber die physikalische Begründung dahinter ist einfach faszinierend.
Was genau macht man da?
Man rächt quasi durch das Mehl, zerschneidet diese ganzen kleinen Klümpchen auf und schafft ein völlig homogenes, fluffiges Pulver ohne jegliche Dichteunterschiede.
Und das ist dann wichtig für den 3. Schritt, oder? Das Verdichten, also das Tampen.
Genau. Die Homogeneität ist die absolute Voraussetzung für diesen Kraftakt. Beim Tampen drückst du das Kaffeemehl mit einem passgenauen Stahlstempel, dem Tamper, mit einem gleichmäßigen Druck von etwa 10 bis 20 Kilogramm schnurgerade nach unten.
Warte mal, 10 bis 20 Kilo, das ist ja ordentlich. Ist das wie beim Kuchenbacken, wenn ich den Teig in die Form quetsche, damit keine Luftlöcher bleiben?
Das ist ein ganz guter Vergleich. Das Ziel ist es, dem Wasser mit seinen 9 Bar Druck einen massiven, gleichmäßigen Block entgegenzusetzen, den sogenannten Kaffeepuck.
Ich versuche also, aus diesem lockeren Pulver einen Feststoff zu schmieden, der sich dem Wasser widersetzt.
Exakt. Weil wenn du schief tempst oder ungleichmäßig presst, sucht sich das faule Wasser sofort einen Kanal.
Das ist denn dieses gefürchtete Channeling, von dem man immer liest.
Ganz genau. Das Wasser rauscht durch diesen einen Kanal durch und der Rest des Kaffees bleibt fast trocken.
Okay, das leuchtet ein. Aber was mich bei der Recherche wirklich vom Stuhl gehauen hat, und hier wird's jetzt richtig interessant für alle, die zuhören, ist eine Erkenntnis, die alles auf den Kopf stellt, was ich bisher über das Festdrücken dachte.
Du meinst die Sache mit der Oberfläche?
Ja, die Studien sagen quasi, der Temper lügt uns eigentlich an. Er suggeriert uns eine Perfektion, die unter der Oberfläche gar nicht existiert. Ich dachte immer, der Temper macht die ganze Arbeit.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Das ist nämlich der Moment, in dem Geometrie auf Volumen trifft.
Okay, führ das mal aus.
Ein Temper stellt eine optisch glatte Oberfläche her. Er drückt alles Material so weit nach unten, wie er eben kann. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, er kann fehlendes Volumen an bestimmten Stellen nicht ausgleichen.
Okay, Moment. Stell dir vor, ich habe das Mehl zwar mit diesen Nadeln klümpchenfrei gemacht, aber es liegt nach dem Rühren auf der linken Seite im Sieb vielleicht etwas höher als auf der rechten.
Richtig, du hast also einen Berg links und ein Tal rechts.
Und wenn ich da jetzt mit 20 Kilo senkrecht von oben drauf drücke, macht der Temper das oben natürlich wunderbar flach.
Optisch perfekt.
Aber unter dieser perfekten Oberfläche herrscht Chaos, oder?
Genau. Auf der linken Seite, wo vorher der Berg war, ist der Puck nach dem Tempen jetzt extrem dicht. Du hast da quasi einen harten Ziegelstein produziert. Und auf der rechten Seite, wo das Tal war, ist der Kaffee viel lockerer gepresst.
Weil da einfach weniger Masse war, die verdichtet werden konnte.
Exakt. Und genau an dieser lockeren Seite schlägt unser notorisch faules Wasser sofort zu. Es spürt den geringeren Widerstand, schießt durch die rechte Seite, spült dort alle Bitterstoffe aus dem Kaffee heraus, während die linke, dichte Seite fast unterextrahiert bleibt.
Und das Resultat ist dann ein Espresso, der irgendwie bitter, wässrig und sauer gleichzeitig schmeckt?
Leider ja. Und genau hier setzen diese extrem spezifischen Werkzeuge ein, die wir vorhin schon kurz erwähnt haben. Die Distributoren.
Ah, ist ein Distributor also doch nicht nur ein überteuertes Gadget für Kaffeehipster?
Definitiv nicht. Ein Distributor oder Verteilwerkzeug wird nämlich vor dem Tempen eingesetzt. Er packt das Problem an der Wurzel.
Wie sieht so ein Ding aus?
Er sieht ein bisschen aus wie so ein schwerer Metallpuck mit schrägen Finnen oder Flügeln auf der Unterseite. Man setzt ihn auf das Sieb, dreht ihn ein paar Mal und was er tut, ist folgendes. Er glättet nicht durch vertikalen Druck, sondern er verschiebt das Kaffeemehl horizontal im Sieb.
Er nimmt also die überschüssige Masse von meinem Berg auf der linken Seite und schaufelt sie rüber in das Tal auf der rechten Seite.
Ganz genau. Er sorgt dafür, dass das Kaffeemehl an der Oberfläche und im gesamten Sieb absolut gleich hoch und homogen verteilt wird, bevor es überhaupt verdichtet wird.
Wahnsinn. Und der Nutzen davon?
Er garantiert eine gleichmäßige Wasserführung durch den gesamten Kaffeepuck. Ohne ihn könnte es eben in diesen isolierten Bereichen zu Über- oder Unterextraktionen kommen. Wenn du das Kaffeemehl durch den Distributor absolut gleichmäßig verteilt hast und erst dann mit dem Temper draufgehst, dann hast du im gesamten Puck exakt dieselbe Dichte.
Jeder Quadratzentimeter leistet dem Wasser also exakt den gleichen Widerstand.
Richtig. Das Geschmacksprofil wird dadurch drastisch verbessert und harmonisiert. Und vor allem macht es das Ergebnis für den Heimbarista reproduzierbar.
Das ist wirklich eine riesige Erleichterung. Es nimmt diese menschliche Fehlerquelle, dass man den Kaffee irgendwie schief im Sieb liegen hat, komplett aus der Gleichung.
Absolut.
Okay, also fassen wir die Vorbereitung nochmal kurz zusammen. Wir haben die richtige Maschine, idealerweise schön vorgeheizt. Wir haben 18 Gramm abgewogen. Das Mehl ist mit den Nadeln aufgelockert, mit dem Distributor perfekt verteilt und dann sauber getemmt.
Der Puck ist bereit.
Jetzt kommt der vierte Schritt. Wir spannen den Siebträger ein, stellen unsere Waage mit Timer drunter, stellen die Tasse drauf und starten den Bezug.
Genau, Maschine und Timer gleichzeitig starten.
Und wann stoppe ich? Die Quellen sprechen da von einem Extraktionsverhältnis von 1:2.
Das ist so die goldene Regel. Wenn wir 18 Gramm Kaffeemehl im Sieb haben, wollen wir am Ende 36 Gramm flüssigen Espresso in der Tasse haben.
Also genau das Doppelte. Ein kleiner Profi-Tipp aus den Dokumenten, den ich sehr hilfreich fand. Am besten schon bei etwa 32 Gramm auf der Waage stoppen, ne? Weil die Maschine ja immer noch so ein bisschen nachtropft.
Sehr guter Hinweis, ja. So landet man dann ziemlich genau bei den 36 Gramm.
Gut, das Wasser fließt also. Aber, und hier kommt die große Preisfrage. Woher weißt du nun, ob du alles richtig gemacht hast? Also, ob das jetzt wirklich das Optimum aus dieser speziellen Röstung war?
Die Wahrheit liegt einzig und allein in der Tasse. Wir müssen lernen, den Geschmack zu lesen, um die Extraktion dann beim nächsten Mal zu korrigieren.
Okay, wie lese ich den Geschmack? Das hat ja ganz viel mit der Zeit zu tun, oder?
Genau. Die ideale Durchlaufzeit für diese 36 Gramm liegt in der Regel so zwischen 25 und 30 Sekunden. Manchmal auch 20 bis 30, das kommt ein bisschen auf die Bohne an.
Und was passiert chemisch in dieser Zeit? Warum gerade diese Sekunden?
Weil das eine präzise Kaskade chemischer Reaktionen ist. Das heiße Wasser löst nämlich nicht alles gleichzeitig aus dem Kaffee.
Sondern nacheinander?
Richtig. In den allerersten Sekunden werden die Fruchtsäuren und die hellen, spritzigen Aromen gelöst. Dann, im Mittelteil der Extraktion, kommen die komplexen Zuckerverbindungen dazu. Die geben dem Espresso seine natürliche, karamellige Süße und den vollen Körper.
Und am Schluss?
Ganz am Schluss lösen sich die schweren Gerbstoffe und Tannine, die extreme Bitterkeit mitbringen.
Okay, das heißt, die Extraktionszeit ist wirklich das Fenster zur Chemie der Bohne. Nehmen wir mal an, mein Espresso rauscht in, sagen wir mal, 15 Sekunden dadurch.
Dann sprechen wir von einer Unterextraktion.
Genau. Was mir enorm geholfen hat, das zu verstehen, ist dieses Quellenbeispiel mit dem Widerstand. Also mein Kaffeepulver ist ja mein natürlicher Widerstand. Wenn ich die Mühle jetzt viel zu grob eingestellt habe, ist mein Kaffeebett quasi wie eine Schicht aus Reis oder feinem Kies.
Mhm.
Wenn ich da jetzt Wasser unter 9 Bar Druck draufgebe, rauscht das Wasser fast sofort dadurch. Es findet kaum Widerstand.
Und weil es so schnell durchrauscht, passiert genau das, was die chemische Kaskade vorhersagt. Das Wasser nimmt nur die Säuren aus der ersten Extraktionsphase mit. Es hat schlichtweg gar keine Zeit, die komplexen Zucker zu lösen, die diese Säure eigentlich ausbalancieren würden.
Also, was bedeutet das für mein Geschmackserlebnis? Wenn mein Gesicht sich beim Trinken zusammenzieht, weil es so unfassbar sauer ist, habe ich quasi saures Kaffeewasser produziert, das wie durch ein Sieb voller Reiskörner gerauscht ist.
Das hast du sehr bildlich, aber absolut treffend zusammengefasst. Der Espresso schmeckt schwach, hat kaum Crema und ist extrem sauer. Wie ein Biss in eine unreife Zitrone.
Okay, und die Lösung dafür ist ja dann rein mechanisch, oder?
Ganz genau. Die Lösung lautet, den Mahlgrad feiner stellen.
Damit das Kaffeemehl eher wie feines Mehl wird und das Wasser länger braucht, um sich dadurch zu arbeiten.
Richtig, du erhöhst den Widerstand. Aber man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt.
Was passiert dann? Sagen wir, ich mahle es so fein wie Puderzucker. Das Wasser quält sich, es tröpfelt nur so pechschwarz vor sich hin und ich brauche vielleicht 40 oder 45 Sekunden für meine 36 Gramm in der Tasse.
Dann landest du am anderen Ende des Spektrums. In der Überextraktion. Das Wasser war viel zu lange in Kontakt mit dem Kaffee, es hat die Säuren gelöst, es hat den Zucker gelöst und dann hat es gnadenlos alle bitteren Gerbstoffe und Tannine aus dem Zellmaterial herausgewaschen.
Die wir ja eigentlich in der Bohne zurücklassen wollten.
Exakt. Der Espresso schmeckt dann harsch, adstringierend, er zieht dir den Mund zusammen, aber nicht vor Säure, sondern vor Bitterkeit. Stell dir einen schwarzen Tee vor, den du eine Stunde lang hast ziehen lassen.
Bah! Okay, und die Lösung hier?
Ebenfalls mechanisch. Den Widerstand verringern, also den Mahlgrad wieder etwas gröber stellen.
Wenn wir das jetzt mal mit dem großen Ganzen verbinden, das Finden des richtigen Mahlgrads ist also im Grunde wie so ein kleiner Dialog mit der Kaffeebohne.
Das ist wunderbar gesagt, ja.
Man liest die Zeit auf der Waage, schmeckt die Säure oder Bitterkeit und passt dann den physikalischen Widerstand an, bis sich diese perfekte Balance und diese natürliche Süße entfaltet.
Und man muss dabei auch bedenken, dass unterschiedliche Röstungen unterschiedliche Zeiten brauchen.
Inwiefern?
Naja, eine klassische, dunklere Röstung, so richtig schön italienisch, findet ihre Balance oft eher bei 20 bis 25 Sekunden. Die Bohne ist poröser, das Wasser kommt schneller an die Aromen.
Und hellere Röstungen?
Hellere, eher säurebetonte Röstungen sind dichter. Die brauchen oft 25 bis 30 Sekunden, manchmal sogar länger, damit das Wasser genug Zeit hat, die Säure in eine schöne, fruchtige Süße umzuwandeln.
Es gibt da aber noch eine eiserne Regel aus den Studien, die man zu Hause bei diesen Experimenten unbedingt beachten muss, oder?
Oh ja, die wichtigste Regel überhaupt. Immer nur einen einzigen Parameter verändern.
Also wenn ich den Mahlgrad feiner stelle, muss meine Kaffeemenge, also diese 18 Gramm, konstant bleiben.
Unbedingt. Wenn du an der Mühle drehst und gleichzeitig aus Versehen 19 Gramm statt 18 Gramm ins Sieb füllst, weißt du am Ende nicht, welche der beiden Variablen jetzt deinen Geschmack repariert oder ruiniert hat.
Das leuchtet absolut ein. Wahnsinn! Also wenn man das mal zusammenfasst, warum dieses ganze Wissen so unendlich wertvoll ist, man braucht keine 2000-Euro-Maschine, um das Geheimnis eines richtig guten Kaffees zu entschlüsseln. Selbst ein günstiger Thermoblock reicht aus, wenn man die Vorbereitungsschritte versteht.
Absolut. Die Maschine ist nur ein Teil der Gleichung.
Genau. Wenn man den smarten Einsatz eines Distributors verstanden hat, um diese Volumenfehler und das Channeling zu vermeiden, und wenn man das Wissen hat, wie man über die Durchlaufzeit den sauren oder bitteren Geschmack durch den Mahlgrad korrigiert, dann hat man doch als Hörer eigentlich die volle Kontrolle über seinen morgendlichen Genuss.
Man ist dem Zufall einfach nicht mehr ausgeliefert. Man versteht, was da chemisch und physikalisch passiert.
Das ist doch ein extrem gutes Gefühl. Aber ich glaube, du hast da noch einen letzten Gedanken aus den Dokumenten, der die Sache nochmal auf ein ganz anderes Level hebt, oder?
Ja, das ist so ein Punkt, der mich wirklich fasziniert hat. Wir haben jetzt ja extrem viel darüber gesprochen, wie wir mit Wasser, Druck und Technik den Geschmack aus der Bohne extrahieren. Wir zwingen quasi die Aromen aus dem Material.
Richtig.
Aber die Quellen erwähnen auch beiläufig einen Prozess, der völlig ohne unser Zutun passiert. Sie zeigen, dass Espressobohnen erst etwa 14 Tage nach der Röstung ihren geschmacklichen Höhepunkt, den sogenannten Peak of Flavor, erreichen. Davor sind sie durch eingeschlossenes CO2 noch viel zu unruhig.
Krass, das heißt, frischer ist nicht immer besser?
Überhaupt nicht. Und das ist der Gedanke, den man vielleicht mal weiterdenken sollte. Was für unsichtbare chemische Prozesse spielen sich eigentlich tief im Inneren dieser scheinbar toten, trockenen, gerösteten Bohne ab?
Während sie da 2 Wochen lang scheinbar nur herumliegt und in ihrer Tüte auf ihren Einsatz wartet?
Genau. Wie kann sich ihr Geschmack so drastisch verändern und harmonisieren, noch bevor auch nur ein einziger Tropfen Wasser sie überhaupt berührt hat? Da passiert noch so viel Leben in dieser kleinen Bohne, von dem wir gar nichts mitbekommen.
Das ist wirklich ein faszinierender Gedanke zum Abschluss. Die Bohne arbeitet also für uns, während wir warten. Mit diesem Wissen und diesen neuen Werkzeugen im Kopf danken wir dir fürs Zuhören. Wir hoffen, du hast jetzt extrem viel Spaß beim Abwiegen, beim Experimentieren mit dem Mahlgrad und natürlich beim Schmecken an deiner eigenen Maschine.
Viel Erfolg beim perfekten Packprep.
Bis zum nächsten Deep Dive.